Ich habe ja vor einem Monat angekündigt, ich möchte mit uns mehrere Male, vielleicht längere Zeit, immer wenn ich wieder einmal hier bin, einfach ganz besonders Jesus anschauen. Das ist ja eigentlich auch das Hauptfach in der Schule Gottes, ihn, den Vater, auch den Sohn kennenlernen und auch im Umgang mit dem Heiligen Geist immer vertrauter werden, ihn immer besser verstehen, was er uns im Auftrag Gottes zuflüstert, in die Gedanken hineinspielt. Wir merken, ein anderer will ja auch in unsere Gedanken Dinge hineinspielen. Da brauchen wir dann den Schild des Glaubens und müssen das wieder auslöschen. Aber was uns der Herr in die Gedanken hineinspielt, das ist wirklich eine Freude. Vor einem Monat haben wir Jesus angeschaut, wie er beobachtet hat. Wie er liebevoll die Menschen angeschaut hat, sie studiert hat. Das war sein Lieblingsstudiergebiet. Die Menschen, die liebte er und sein Ziel war ja auch zu helfen, zurechtzuhelfen. Wir haben es bei Gott, dem Vater, im Psalm 139 gesehen. Er erforscht, nicht um Fehler zu finden, sondern um uns von allen Seiten umgeben zu können, um uns behüten zu können, um zu erkennen, ob wir auf bösem Weg sind und uns auf ewigem Weg zu leiten. Und heute, jetzt, habe ich das Thema gewählt, Jesus lässt sich berühren. Im Herrn Jesus haben wir einen Gott zum Anfassen. Schon ganz am Anfang der Bibel können wir feststellen, dass Gott den Menschen schuf, um mit ihm eine liebevolle, vertraute Gemeinschaft zu pflegen. Er hatte die Gewohnheit, am Abend, wenn es kühl geworden war, seinen Himmelsthron zu verlassen und auf die Erde zu kommen, irgendwo dort im Orient, wo Eden lag. Dieser Garten, den er selbst angebaut hatte für die ersten Menschen, da kam er hin und traf sich mit den ersten Menschen. Abend für Abend, das muss eine regelmäßige Gewohnheit gewesen sein, denn Adam und Eva kannten das Geräusch, wie das tönte, wenn er kam, seine Schritte. Da gab es ja sicher viele Geräusche im Paradies, wenn ich nur an die vielen Vögel denke. Aber da merkst du, jetzt kommt Gott. Und das war jeweils die schönste Zeit. Man denkt da an ein altes Lied, kein schöner Land in dieser Zeit. Da war auch Eden nie schöner als am Abend, wenn Gott die Menschen besuchte und es genoss, mit ihnen zu reden. Natürlich wissen wir, dass eines Tages das Verhängnis über die Menschen kam. Sie glaubten der Schlange mehr als dem Gebot Gottes. Sie meinten, Gott würde ihnen etwas Gutes vorenthalten. Und es kam zum Bruch der Beziehung. Ich stelle aber fest, dass Gott an jenem Abend, wie jeden Abend, in den Garten kam. Nicht um Adam und Eva sofort zu töten, sondern er wollte mit ihnen über das Vorgefallene austauschen und machte bereits eine Anspielung, dass er das Problem lösen würde. Er redete von dem Nachkommen der Frau, der Schlange den Kopf zertreten werde, während ihn die Schlange in die Ferse stechen würde. Er wies schon auf Golgatha hin. Natürlich verstanden das Adam und Eva nicht. Aber heute wissen wir, was damit gemeint ist. Und dass Gott von oben her das Problem gelöst hat, dass nämlich die Menschen sich vor ihm versteckten. Gott hat die Beziehung nicht abgebrochen, sondern die Menschen hatten lieber einen Busch zwischen sich und Gott und flochten sich da so Behelfskleider Aber sie haben sich von Gott zurückgezogen. Und Gott hat das Problem von oben her gelöst. Matthäus 27, 51. Nachdem Jesus es vollbracht hatte und gestorben war, lese ich, siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Wer das mitbekam, das waren nur Priester, die überhaupt in den vorderen Teil überhaupt hinein durften und sahen, das geschah von oben her. Die wussten, das riss jetzt von oben zwei. Ich meine, ein riesiges Stück Stock könnte ja irgendwie zerreißen, aber von oben her. Gott hat es diesen Menschen, die sich ihm besonders nahen durften, gezeigt. Aber unermüdlich, seit den ersten Menschen, haben Menschen versucht, von unten her die Beziehung zu Gott wiederherzustellen und das Problem, getrennt von Gott zu sein, zu überwinden. In dieser Beziehung gerade bildhaft, aber real, ist der Versuch, einen Turm zu bauen bis in den Himmel hinauf, der Turm von Babel. Und auch wenn Gott die Sprache nicht verwirrt hätte, die wären nie angekommen im Himmel. So hoch sie gebaut hätten, Gott ist viel, viel höher. Aber immer wieder, und sie machten Götter, die sie anfassen konnten, vor denen sie niederfielen. Von Menschenhand gemacht, und dann behaupteten sie, die können uns jetzt beschützen. Diese Wesen, die Mäuler haben und nicht reden können, Augen und sie sehen nicht, Ohren und sie hören nicht. Ich sage das, weil ihr heute solchen Figuren begegnen könnt. Nasen und riechen nicht, haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Die sagen nichts. Und man muss sie herumtragen. Die können sich nicht selber fortbewegen. Ein Prophet sagt sogar einmal, wenn man sie dann irgendwo hinstellt, muss man sie festnageln, dass sie nicht wackeln. Und wir hören von Rahel, die konnte den Gott ihres Vaters stehlen. Ein Gott, den man stehlen kann, das gibt's für uns doch nicht. Ja, und dann gab es zur Zeit Hoseas die Redewendung, wer Gott Opfer darbringen will, muss die Kälber küssen. Diese Figuren da. Wir erinnern uns an das goldene Kalb, die Kälber küssen. Das war noch vor Corona. Damals wäre es verboten worden. Das ist ja gut. Ja, ihr Lieben. Aber interessant, Gott hat ja das verboten. Und doch kam er uns so entgegen, dass er dachte, ich will für Menschen, für eine Generation, die das dann erlebt hat und weitererzählt hat, ich will für Menschen zu einem Gott werden, den sie anfassen können, den sie sehen können, den sie umarmen können. Und wir wissen, Jesus musste Mensch werden, natürlich einen Leib bekommen, um mit diesem Leib dann das Opfer zu bringen. Ohne Sünde musste er bleiben. Er wurde das Passalam Gottes, das Fehlerlose. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum Gott in Jesus Fleisch und Blut annahm, dass der Schöpfer Geschöpf wurde. So etwas Gewaltiges. Aber bei der Vorbereitung dieses Themas Und als ich nochmals so hörte, wie Gott am Anfang zu den ersten Menschen kam, dachte ich, Gott wollte auch selber in Jesus den Menschen wieder so richtig nahe kommen. Noch bevor er dann das Werk vollbrachte, dass die Menschen jetzt wieder heute im Glauben vor den Thron Gottes kommen können und mit ihm reden, mit dem Blut Jesu versöhnt. Er wollte ihnen nahe kommen. Und man weiß, Jesus hat oft auch die Einsamkeit, die Stille aufgesucht, wurde einmal sogar über 40 Tage geprüft. Er allein und der Versucher. Aber er liebte auch immer wieder die Nähe zu den Menschen und ließ sich von ihnen berühren. Und die Menschen berührten eigentlich Gott. Denn Gott, Jesus und Gott waren eins. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn ich davon rede, dass sich Jesus berühren ließ, denken einige wahrscheinlich schon, welche Geschichte jetzt kommen muss. Also welche Begebenheit, welcher Bericht. Wahrscheinlich erraten es viele. Es ist Markus Kapitel 5, Vers 21 bis und mit 34. Ich möchte uns die Geschichte ganz vorlesen, sie ist so herrlich. Als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Das muss man sich mal vorstellen. In Zürich gibt es so einen doofen Anlass, aber es gibt dann so Luftaufnahmen von der Gähbrücke irgendwann im August. Von einer unzählbaren Menge von Menschen. Ihr wisst, von welchem Anlass ich rede. Die Street Parade. Aber ich rede nur wegen der Menge. Und weil ich ja eigentlich euch Jesus vor Augen malen möchte, müsst ihr euch jetzt mal dieses vorstellen, diese Menge, und mittendrin der Herr Jesus und liebt alle diese Menschen, die ja da um ihn herum sind und ihn bedrängen. Er könnte ja, und das hat er andere Male gemacht, er könnte sich ja zurückziehen und weggehen, dass sie ihn nicht mehr finden. Er kannte sich gut aus in der Gegend. Ja, da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging mit ihm. Schon das ist... Ja, da begibt er sich nochmals in die Leute, wieder in eine andere Gesellschaft. Als er dann ankam, war es schon eine Trauergesellschaft und die machten Lärm. Ja, es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Ich wünschte, dass das niemandem von euch auch schon so gegangen ist. Aber wenn man so einen Saal mit Leuten hat, kann das sein, dass jemand da ist, der schon von einem Arzt und von einem Spezialisten zum anderen geschickt wurde. Eine Untersuchung, eine andere. Und am Schluss war es doch noch nicht besser. Nur bezahlt bei uns die Krankenkasse. Aber diese Frau damals war bankrott. Sie musste das alles selber bezahlen, das hatte nichts genützt. Da sie von Jesus gehört hatte, da kommt jetzt noch der Zeugendienst. mit in die Geschichte hinein. Auch andere Menschen, dass sie gehört hatte. Die hat etwas gehört, dass sie Glauben fasste, der kann mir helfen. Sie hat von den Wundern Jesu gehört. Wunder sollen wir erzählen, die Wohltaten Gottes soll unser Thema sein. Da ging sie und kam in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund, und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Aber auch Jesus spürte etwas. Er spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Jetzt, wenn man das vorliest, muss man da aufpassen, dass man nicht das falsch betont. Wer hat meine Kleider berührt? Hm? Nein, er wollte weiterhelfen. Wir werden es gerade sehen. Vielleicht habt ihr das schon mal ein bisschen falsch betont gehört. Denn diese Frau hatte das Gesetz gebrochen. Sie musste ja wie eine Aussätzige auf Distanz bleiben. Und da war eine Menge, die hatte jetzt alle, eine Menge von Menschen unrein gemacht bis an den Abend. Und sie hat den Herrn Jesus dann auch noch verunreinigt. Aber Jesus kann man nicht verunreinigen. Er blieb der Reine und der Schuldlose, selbst als er meine Sünde auf sich lud am Kreuz. Aber Gott wusste doch, er ist der Gerechte, das gerechte Lamm Gottes. Und er wird auferstehen und dann nach einiger Zeit zu mir kommen. Er wird mit seinem Blut kommen und als hoher Priester bei mir dienen. Ja, sogleich wurde sie gesund. Und Jesus fragte, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat dich berührt? Die fanden das lustig. Doch, der Heiland, du bist ja ein Humorist. Ist doch klar. Aber Jesus wusste, dass eben eine Kraft von ihm ausgegangen war, dass das nicht irgendein Anrempeln war. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr. Ja, was hätte er ihr jetzt sagen sollen? Was hätte ihr ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer gesagt? Frau, du hast das Gesetz mehrfach gebrochen. Bist eine Gesetzesbrecherin? Nein. Er sprach zu ihr, meine Tochter. Ja, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden. Man kann auch übersetzen, geh hin in den Frieden hinein und sei gesund von deiner Plage. Und ich ergänze, aber das ist sicher richtig, bleibe auch gesund von deiner Plage. Jesus wollte mehr als einfach eine Kraft da weitergeben, sogar anonym. Er war nicht zufrieden damit, dass da Kraft von ihm ausging. Manchmal alle Anwesenden eine Heilung empfingen. Er wollte mit dieser Frau noch ins Gespräch kommen. Er wusste, jetzt ist sie gesund und als gesunde Frau wird sie monatlich ihre Menstruation wieder haben. Und jedes Mal wird sie gespannt sein, also ungefähr 7 Tage lang, hört das diesmal wieder nicht auf. Ich habe ja eigentlich widerrechtlich meine Heilung an mich gerissen. Und Jesus wollte sagen, jawohl, du bist und bleibst gesund, du bleibst geheilt. Und sagte, meine Tochter, was für eine Zuneigung der Heiland doch da gezeigt hat. Wenig später im Markus-Evangelium in Kapitel 6 geht es auch nochmal nicht um eine einzelne Berührung, sondern um viele. Markus 6, Kapitel 6, Vers 53 bis 56. Und als sie hinübergefahren waren ans Land, kamen sie nach Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten ihn die Leute sofort und liefen im ganzen Land umher und fingen an, die Kranken auf Tragen überall dorthin zu bringen, wo sie hörten, dass er war. Da kommen auch wieder Menschen zum Einsatz. Wir haben vorher von den Zeugen gehört, die irgendwie gesagt haben, du, dieser Jesus von Nazareth, der kann heilen, der ist von Gott. Vielleicht ist das der Messias. Und jetzt gibt es Menschen, die tragen solche, die nicht zu Jesus kommen können, tragen sie zu ihm hin. Frage mich nicht, wie weit das gewesen ist, sei es im ganzen Land und dann ging er wieder mal in eine andere Stadt und mussten sie wieder ihm nachlaufen und nachtragen. Das war jetzt eine gute Art von Nachtragen. Die haben also eine reife sportliche Leistung erbracht. Die brachten Menschen zu Jesus, die selber nicht zu ihm kommen könnten. Gibt es da Parallelen zum Leben von einigen von euch? Wollt ihr Menschen zu Jesus bringen, die von selber nicht zu ihm können? Nicht, weil sie irgendwie vom Körper her sich nicht bewegen können, nicht irgendwo in einen Gottesdienst können, sondern einfach, weil sie blockiert sind. Sie können mit Gott nichts anfangen. Ihr werdet euch nicht irgendwo eine Trage basteln und dann die herbringen am nächsten Sonntagabend. Aber ich denke, Fürbitte kann viel bewirken. Fürbitte ist fast so ein bisschen wie ein Tragen von Menschen, dass wir sie in die Nähe von Gott bringen. Natürlich sind sie noch, wo sie sind. Aber in Gedanken und im Gebet und wir bitten, Herr, ich möchte, dass jetzt dieser Verwandte und diese Nachbarin, dass die jetzt in deine Nähe kommt, ziehe du sie. Und ein wunderbarer Dienst, diese Freude. Und es geht dann gleich weiter. Wo er in Dörfer, Städte oder Höfe hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese auch nur den Saum seines Gewandes berühren dürfte. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Das ist jetzt so knapp beschrieben. Markus hat das kürzeste Evangelium geschrieben, so in wenigen Worten, und Gott hat viel Fantasie, das zeigt uns die Schöpfung. Und wenn wir so einen biblischen Bericht lesen, dürfen wir auch unsere Fantasie einsetzen und gebrauchen, um uns das mal vorzustellen. Also jetzt sind wir also da irgendwo in einem Dorf oder einem Hof und da gibt es einen Platz, vielleicht einen Markt. Und jetzt kommen die mit den Tragen. Wissen, jetzt ist der Herr Jesus da. Und jetzt bringen die diese Tragen hinein und legen die vermutlich an den Rand, dass niemand über sie hinüberstolpert. Ich stelle mir das jetzt mal so vor, sie können ja nicht mit den Tragen ein Gedränge veranstalten und sich durchkämpfen durch die Menge, wie das die blutflüssige Frau tat. Ich meine mal, die haben die dann hingelegt und haben dann Jesus gebeten. Jetzt haben wir nochmals Fürbitter. Sie baten Jesus, bitte ermögliche diese Menschen, die können nicht zu dir kommen, sie sind gelähmt, ermögliche es ihnen bitte, den Saum deines Gewandes zu berühren. Die haben ihn gebeten. Und Jesus, wie ich es bei der blutflüssigen Frau gesagt habe, liebte die Begegnung mit Menschen. Er hätte jetzt da am Rande dieses Hofes oder dieses Marktes sagen könnten, so, steht alle auf, wie Hesekiel den toten Gebeinen befehlen musste, da lebendig zu werden. Jesus hätte das tun können. Erstens sah er den Glauben, die Erwartung, nicht einfach, sag etwas über diese Menge, sondern sie möchten deinen Saum berühren. Und das, was sie glaubten, dass das helfen würde, das wollte er ihnen auch ermöglichen. Und es muss so gewesen sein, dass Jesus nun zu jedem hinging und sich vielleicht bückte, weil, weiß nicht, er war ja am Wandern, dann hätte vielleicht den Gürtel öffnen müssen, dass der Saum wieder etwas tiefer war. Ja, das hat er dann gemacht. Oder er ging so nahe hin. Und wenn es einem nicht möglich war, hat er sich entweder so weit gebückt, bis der Saum ihm da bei der Hand war. Oder er hat seine Hand sogar genommen und sie zu seinem Saum geführt. Und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, als dass er auch für jeden dieser Kranken ein gutes Wort noch hatte. Nicht für jeden das genau Gleiche. Vielleicht musste er einem sagen, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Dann hat er das gesagt, einem anderen sagte er etwas anderes, eben sei geheilt, geh in Frieden. Aber er liebte es, mit den Menschen in der Nähe zu sein. Und so war es das ganze Leben lang. Eine Berührung, weil sie so freundschaftlich ist, möchte ich uns auch vorlesen. Ziemlich am Schluss, am letzten Abend, da wollte er auch in der Nähe seiner Jünger sein. Ich weiß nicht, ob viele auch ein bisschen auf Distanz gingen, weil so etwas Schweres in der Luft lag. Sie hatten das Gefühl gehabt, jetzt wird dieser Jesus plötzlich schwermütig, der redet da immer so Sachen, er würde sterben und solche Sachen. Es war ihnen angenehm, sie wussten nicht, was sie davon halten sollten oder ja, antworten wollten sie schon gar nichts. Petrus hat einmal energisch drauf geantwortet und dann hat ihn Jesus auf eine Art und Weise angesprochen, dass er lieber nichts mehr sagte, wenn Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte. Satan, weiche von mir. Er hat aber nicht gesagt, Petrus, weiche von mir. Aber das war natürlich schon schlimm für den Jünger Petrus, dass er jetzt irgendwie vom Satan missbraucht worden war und hat es nur gut gemeint. Aber einer war ganz neu, der war dann auch beim Kreuz noch am nächsten, der einzige der Jünger, abgesehen von den Frauen, die auch neu beim Kreuz waren. Es war einer unter seinen Jüngern, ich lese Johannes Kapitel 13, 23 bis 25. Fürchte ich, die Stelle ist in der Zusammenfassung dann falsch. Dort steht Johannes 3, schreibt dann eine 1 hin. Johannes 3 ist ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt und all das. Aber 13, das ist Passion. Das müsst ihr noch eins hineinschreiben, Johannes. 13, 23 bis 25. Es war einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu. Also seht ihr, dieser Jesus hatte keine Berührungsängste. Den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Jesus hatte nämlich angekündigt, einer würde ihn verraten. Und alle Jünger meinten, vielleicht bin ich das. Sie wussten nicht, auf welche Weise Judas ihn verriet und dass das schon eingefädelt war. Sie dachten, vielleicht verhalte ich mich ungeschickt und dann merken die Leute, dass das Jesus ist, den sie verhaften wollen. Aber der lehnte sich an die Brust Jesu und fragte ihn her, wer ist's? Und offenbar hat Jesus diese Antwort dem Johannes ziemlich leise gegeben, denn die Jünger waren dann überrascht, dass es Judas war. Nun kam es zu diesen vielen Berührungen, die aber schlimme und böse Berührungen waren, nach diesem letzten Abendmahl. Der Judaskuss, die Hände der Soldaten, sie ergriffen ihn aber und führten ihn in das Haus des hohen Priesters. Und dann ging es hin und her zu Pilatus und zu Herodes und wieder zurück. Und dann all diese vielen Berührungen, ja noch mehr als das, Peitschenhiebe bis zu den Nägeln. Das alles erduldete Jesus. Starb, ging hinunter ins Totenreich, hat die Schlüssel des Todes und der Hölle an sich genommen. Und das Totenreich musste ihn hergeben, konnte ihn nicht behalten. Am dritten Tage ist er auferstanden. Maria Magdalena durfte ihn aber am Morgen noch nicht berühren, denn er musste gleich zum Vater mit seinem eigenen Blut vor den Himmelsthron und unsere Versöhnung dann bewirken. Das musste zuerst noch geschehen, aber am Abend forderte er dann die Jünger auf, ihn zu berühren. Lukas 24 in den Versen 36 bis 43 steht das. Lukas, der Arzt, der Mediziner, der wollte unbedingt das festhalten, dass Jesus leibhaftig auferstanden war. Einem Arzt durfte man so etwas doch glauben. Ein Arzt. Das gehört zu seiner Berufsehre, dass er nicht irgendwelche medizinischen Märchen erzählt. Nein, nein. Lukas hatte das so genau erforscht und erkundet und er wusste, es wurde viel geredet über Jesus. Und er hat vieles gehört und vieles, was er hörte, wieder weggeworfen, gedacht, ja, das ist nicht so sicher. Aber was dann für ihn sicher war, vielleicht von mehreren bezeugt war, das schrieb er dann auf. Auch dieser Abend. Die meinten nämlich, er sei ein Geist, dass er durch die verschlossenen Türen hereinkommen konnte. Und Jesus sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn mein Geist, oder ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Er aß sogar noch ein Stück Fisch, um zu demonstrieren, dass er einen Leib hatte. Und für Thomas, der dieses Rendezvous verpasst hatte, kam er eine Woche später dann extra nochmals und forderte ihn auch auf, ihn anzurühren. Damals berührten Menschen Jesus vor seinem Tod, aber auch nach seiner Auferstehung. Physisch und immer entstand daraus Heilung und Befreiung. Und vielleicht haben manche schon gedacht, also schade, habe ich den Jahrgang 1900 und irgendetwas, also ich hätte damals leben müssen, ich hätte den Heiland auch anfassen müssen. Heute tun wir das im Glauben, ja, durch im Geist, aber darum malen wir uns das so ein bisschen vor Augen, diesen Heiland, der zu den Menschen ging und es ihnen ermöglichte, ihn anzufassen. Auch sie mussten es im Glauben tun. Ohne Glaube hätte das nichts genützt. Dein Stück Kleid anfassen, berühren. Auch sie, wenn ich an die vielen denke, die ihn berührten, vielleicht hatte da auch einer den Husten oder Kopfweh, aber ich weiß nicht, bei dieser Frau war es im Glauben und da ging Kraft aus. Und heute, wenn wir im Glauben halt, musst du vielleicht ein Kuchentüchli nehmen oder etwas, wenn du denkst, ich muss was anfassen können und sag mir jetzt, ich weiß ja, dass es ein Tüchli ist, aber ich fasse jetzt den Heiland an im Glauben. Oder du stellst es dir einfach vor, also ich habe jetzt noch nie ein Tüchlein genommen, aber manche müssen ihr, ich sag das ein bisschen, eine Anschauungshilfe haben, dann geht der Glauben etwas leichter. Wir dürfen ihn im Glauben anfassen. Ich darf ihm einfach sagen, Herr Jesus, vielleicht halte ich dann so eine Hand auf oder wie auch immer. Ich fasse dich jetzt an im Glauben. Ich brauche dich so sehr. Weißt du, ich habe es so nötig, dass du mich jetzt mit deiner Kraft durchströmst. Vielleicht braucht dein Körper eine Kraftwirkung des Heilandes oder deine Psyche. Ich brauche dich jetzt. Und es ist natürlich nicht ganz dasselbe wie damals, als Jesus wirklich physisch auf der Erde war. Aber er hat doch dann eine Möglichkeit gegeben. Die Bibel nennt uns, oder fordert eigentlich auf, dass auch beim Gebet mit Kranken es zu Berührungen kommen kann. Ganz am Schluss seines Evangeliums im Markus 16, 18 schreibt er, Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es besser mit ihnen. Das ist also noch ein kleines, aber kraftvolles Überbleibsel von der Möglichkeit einer Berührung mit Jesus. Glauben wir denn, dass wir Gottes Kinder sind und Jesus in uns wohnt? Und wir in ihm, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Durch ihn aber seid ihr in Christus, der uns gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Dass wir so mit Jesus, wenn wir das wollen und uns ihm hingegeben haben, ihn gebeten haben, in unser Herz zu kommen, zu einer Einheit verschmolzen sind. das, ich sage jetzt eigentlich, aber das Wort eigentlich sollte man weglassen, bei so einem Gebet die Hand Jesu auf einen Kranken gelegt wird oder auf mich gelegt wird, wenn jemand anders das mit mir tut. Das ist nicht jetzt etwas, was die Apostel tun sollten, was nur Jesus tat, sondern die Zeichen, die Folgen werden denen, die an mich glauben. Und das tun wir ohne Glaubenskrampf, ohne Stress. Wir tun's. Und was dann daraus wird, das überlassen wir Jesus. Und glauben, dass er Gedanken des Friedens, des Heils mit uns hat. Wir schauen auch nicht auf uns, wenn wir krank sind. Als ich meine Diagnose hatte, da von meinem Hirntumor, da hat mir Gott beigebracht, nicht zu fragen, was ich falsch gemacht habe. Zweimal spielt er mir den Vers zu, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Ich habe den nicht gesucht. Einmal war es der Hauskreisleiter und einmal mein Schwiegervater. Und das Buchzeichen in seiner Bibel war genau an jener Stelle. Da habe ich gesagt, ja, genau. Aber wir dürfen es praktizieren und doch wissen, auch heute noch berührt Jesus liebend gern die Menschen, nach denen er sich so sehnt. Und wir wollen die Gelegenheit auch nutzen, auch in der Seelsorge oder auch für uns allein zu sagen, Herr, ich berühre den Saum deines Kleides. Amen. Ja, wir haben einen Heiland zum Anfassen, der so gerne nahe bei uns ist, fühlbar nahe, unsere Nähe liebt wie kaum etwas anderes noch. Vater im Himmel, wir danken dir. Du hast uns einfach gezeigt, wie sehr Jesus die Nähe zu uns liebt. Da waren die verschiedensten Kranken, mit verschiedensten Charakteren, mit verschiedensten Geschichten, bessere und vielleicht etwas schlimmere. Du hast nicht danach gefragt, jeder durfte dich berühren. O Herr Jesus, vielleicht hat jene Frau vielen erzählt von der Berührung, dass plötzlich viele Menschen die Idee hatten, da mein kranker Freund muss Jesus berühren, den Saum, dann wird er gesund. Herr, lass uns auch Menschen sein, die andere motivieren, den Herrn Jesus zu berühren, ihn auch anzunehmen. Gebrauche uns zu deiner Ehre. Gebrauche uns, du möchtest deine Güte noch erweisen. Und Herr, immer wenn du deine Güte gezeigt hast, die Menschen so richtig sahen, haben sie gleichzeitig auch Ehrfurcht vor dir bekommen. Manche sind niedergefallen, manche sind erschrocken. Aber du hast sie auf eine gute Art berührt. Danke ganz, ganz herzlich. Wunderbarer Herr Jesus. Oh ja, wir dürfen sogar unser Haupt an deine Brust legen in Gedanken, die so nahe kommen, dürfen uns das vorstellen, ja, wie wir es uns eben vorstellen. Du liebst unsere Berührung. Und bald werden wir dich sehen. Und ich weiß noch nicht, wie das dann geht, wenn Millionen und Milliarden Gläubiger alle gleichzeitig im Himmel dich umarmen wollen. Aber ich glaube, ich werde dich umarmen, ich darf dich umarmen. Und das wird Möglichkeit sein und du umarmst mich und schon heute im Geist. Oh Vater, jede Gebetserhörung, jede kleinste Freundlichkeit ist eine Umarmung von dir. Und solche erleben wir immer und immer wieder. Es ist so schön mit dir, ich danke dir. Amen. Und so möge der Herr uns alle jetzt segnen und behüten und uns anstrahlen mit seinem liebevollen Blick, damit es Licht sei, dass wir hell sind, hell haben und sehen, was durchgeht, und uns ans Ziel bringen, uns beschützen und uns in grosse Freude hineinführen. Amen. Gott befohlen und alles, alles Gute wieder. Bis wieder. Bald wieder. Wahrscheinlich irgendwo in gut einem Monat.